Gut. Ich wünsche einen schönen Nachmittag. Alle schauen begierig drauf auf das Thema. Nochmal zurück. Profi 5 Mikrocomputer Familie. Das heißt, es ist nicht bloß ein Computer, sondern der hat sich über mehr als 30 Jahre durch die Ausbildung im Handwerk durchgezogen, aber nicht nur im Handwerk, auch in der Industrie und in anderen Bereichen. Also der hat seine Ausläufer ganz weit, aber eigentlich ist das der Grund, warum er zum Leben erweckt wurde. 2, 4, 5, 7 Punkte, 35 Minuten habe ich gehört, das heißt pro Punkt 5 Minuten. Ich versuche mich an die Zeiten zu halten. Wer bin ich? Mein Weg zum Profi 5, zum Einstieg, dann die Historie der verschiedenen Geräte, die zu dieser Familie an Mikrocomputersystemen, 8-Bit-Computersystemen zählen. Und ein Überblick, was können die und was, wo sind die Unterschiede? Einsatz in Aus- und Weiterbildung. Ich habe also von meinem Werdegang hier 1986 zum ersten Mal mit einem dieser Geräte professionell arbeiten dürfen. Und das letzte Mal habe ich es vor 4 Jahren eingesetzt. Weil wenn irgendwelche Techniker, die immer bloß die tollste Software vor sich haben, mit Diagnose und Messtechnik einen Fehler suchen sollen, und dann glauben, sie schreiben lieber 50 Megabyte Programmcode, bevor sie einmal einen Lötkolben in Hand nehmen, dann ist es Zeit, dass man wenigstens ein paar Stunden oder einen Tag lang auf der untersten Ebene Bit und Byte, Multimeter und Oszilloskop verwendet, um einmal zu zeigen, dass ein Computer eigentlich eine einfache elektronische Schaltung ist. Bloß ein bisschen schneller wie mir. Geräte-Details, wobei das ist ja nicht so wesentlich, aber es stecken halt Sachen drin, die aus heutiger Sicht, haben wir ja Jugendliche vorhin erklärt, schwer vorzustellen sind, dass da so ein Arbeitsspeicher 512 Byte hat und dass man den innerhalb von einer Woche gar nicht vollbringt. Mit Java wäre das nicht passiert. Gut, ein bisschen was zum Thema Software und Zusatzhardware. Also ich habe alles das aufgelistet, was ich gefunden habe. Es gibt deutlich mehr. Aber bevor ich jetzt irgendwelche Listen bringe, habe ich mir gedacht, Bilder sind viel schöner für die kurze Zeit. Gut, fangen wir an. Wer bin ich eigentlich? Ich bin der Gerald. Wie komme ich zum Profi 5? Ich habe da Glück gehabt. Mein Schwiegervater hat die entwickelt und er hat vor ein paar Jahren gesagt, räum mal meinen Keller leer, ich muss mich verkleinern. Ich habe aber vorher nie gewusst, obwohl ich ihn schon seit 20 Jahren kenne, seit 30 Jahren, dass der Keller 240 Quadratmeter hat. Und wenn einer 30 Jahre lang Elektronik entwickelt, nicht bloß Computer, sondern alles Mögliche, und der Keller ist randvoll, ich habe 6 Wochen gebraucht, um das Zeug herauszukriegen. Ich habe es immer noch nicht gesichtet. 2 Drittel habe ich weggeschmissen, 1 Drittel habe ich aufgehoben. Da habe ich mir gedacht, für die Rente.
Du hast vorhin dem Hans sein Lager nie erlebt.
Ja. Ich habe dem Hans schon gesagt, wenn er sein Museum aufmacht, dann darf mein Keller umziehen.
Und es wird keinen großen Eindruck hinterlassen.
Okay. Na, ich kenne es bloß von Bildern.
Ich habe dem Hans geholfen, das Zeug in Kisten zu verpacken.
Das war, wie viele Jahre?
Sagen wir so, es war etwa 6 Wochen, verteilt über etwa 3 Jahre. Okay. Immer wenn ich wieder mal in München bin.
Warum habt ihr eigentlich keine Seefrachtcontainer? Nein.
Also ich bin verheiratet, das erklärt alles, oder?
Ich könnte logistisch ein Problem sein mit Transport.
Womit hat es angefangen? Ich habe Ende der 70er Jahre studieren angefangen, Elektrotechnik, und habe damals am Leibniz Rechenzentrum Fortran programmiert. Das waren damals noch Lochkarten. Und das Unangenehme dran war eigentlich, dass man immer in der Schlange gestanden ist und warten musste, bis man an die Stanzer kam. Weil entweder man ist früh aufgestanden und das hieß vor 10, habe ich selten geschafft. Und das andere war, nach 10 am Abend war auch wieder alles frei. Also habe ich meistens nach 10, von 10 bis 12 oder 1 in der Nacht im Rechenzentrum programmiert und eigentlich bin ich nicht so recht glücklich geworden damit. War nicht so schlimm. Ich habe mal bei Siemens Praktikum gemacht, habe ein paar Leute kennt, habe gesagt, bitte, ich brauche einen Computer. Ich war ein bisschen unverschämt. Die haben gefragt, was willst du denn für einen haben? Ich habe gesagt, am liebsten einen PC von IBM. Das war 81, weil den habe ich nicht gekannt, weil im Studium, wenn man in München studiert, studiert man bei Siemens. Wir haben 5 verschiedene Siemens-Rechner vor uns gehabt, von SME bis SYS 900 und sonst was. Na, auf jeden Fall, ich habe keinen IBM-PC von Siemens gekriegt, sondern einen PC 1610. Das war schon deutlich besser, weil da konnte ich auch nach 10 Uhr morgens programmieren. Aber ich war eigentlich einer, der lötet und schraubt und solche Sachen. Also mir ist das eigentlich abgegangen, weil der ist ja nur leihweise, der PC, und ich durfte da nicht drin rumlöten. Oh, ich habe den immer noch nicht zurückgegeben. Naja. Nicht so schlimm. Wie so viel, Sinclair ZX81 war erschwinglich, musste her. Dann habe ich verschiedene Z80-Systeme selber gebaut. War auch relativ einfach. Ich habe zu der Zeit neben dem Studium in der Medizintechnik Koagulometer plus Gerinnungsmessautomaten entwickelt. Und die liefen, zumindest die Entwicklungsrechner, das waren Contron, auf Z80. Also da habe ich erstens mein Wissen einbringen können. Das war damals im Programmieren noch nicht so allgemeingültig. Und zum anderen habe ich natürlich eine gute Unterstützung gekriegt. Naja, und nach meinem ersten Studium war ich fertig. Und dann kommt ein Studienkollege zu mir, damals ein guter Freund, inzwischen nicht mehr ganz so gut. Der hat gesagt, wenn du wenig arbeiten willst und wenn du viel Geld verdienen willst, musst du Seminare machen. Der war damals bei der Firma IED München. Ich habe schon gewusst, warum er das zu mir gesagt hat. Er hat nämlich zu viel Arbeit gehabt. Also auf jeden Fall habe ich gesagt, das klingt gut, weil nach 3,5 Jahren Entwicklung in der Medizintechnik wollte ich eigentlich was anderes sehen. Ich wollte auch Menschen sehen und nicht bloß Hard- und Software. Und dann habe ich angefangen, das war 86, und habe die ersten Mikrocomputer-Seminare, das war immer damals eine Woche Seminar, und dann gab es ein Aufbauseminar, also das hat man so richtig die ganze Hardware durchzogen, und dann blieb noch ein bisschen was für Software übrig. Durchzogen. Und insofern bin ich natürlich mit den Geräten fast aufgewachsen. Gut. Das zu meinem Werdegang und im Prinzip Seminare mache ich heute immer noch. Und mit dem Computer komme ich nicht klar. Ne? Gut, schauen wir uns die Historie an. Wie ist das Ganze entstanden? Ich habe ja gesagt, die Geräte habe ich alle von meinem Schwiegervater bekommen, und der hat in den 70er Jahren war der technische Leiter im Elektronikzentrum München. Das ist EZM, das ist damals, das gibt es nicht mehr, das war Teil von der Elektroinnung. Und die haben über das Heinz-Piest-Institut, das ist angegliedert an die Uni Hannover, die Lehrpläne und die Prüfungen für das Handwerk rausgegeben. Das heißt, in den 60er und 70er Jahren und auch in den 80ern war das sehr weit verbreitet. Dann gab es Elektronikpässe, also zertifizierte Prüfungen in Deutschland, in Österreich, über 300 Schulungsstätten. Grundlagen Elektronik 1, 2, 3, das waren halt Bauteile, Schaltungen. Und dann gab es Aufbaukurse, Leistungselektronik, Steuerungstechnik und auch ein Kurs 4C Mikrocomputer. So, und wie ist der zustande gekommen? 76, da gab es nur relativ wenig Know-how und wenig Leute. Also mein Schwiegervater hat gesagt, es waren keine 50 Leute in Europa, die einen 8080 und einen 8008 gekannt haben. Ja, deshalb, man hat immer mit dem Chefentwickler von Intel, von Zilog und so weiter gesprochen. Ging es darum, dass er möglichst schnell einen Mikrocomputer auf die Beine stellt. Und da hat er Glück gehabt, der hat nämlich recht gut den NEC-Vertriebsleiter bei Ditra-Therm gekannt. Das ist die Vertriebsfirma von Röderstein gewesen. Das war ein junger Ingenieur, dem sein Vater war Diplomat, und deswegen ist er in Japan aufgewachsen und hat Japanisch gelernt. Und an die Japaner hinzukommen, kann man halt bloß, wenn man die Sprache kennt. Und deswegen hat er ganz schnell auf Basis von einem TK80, das war damals ein NEC 8080 Rechner, ein Mikrocomputersystem aufgebaut, entsprechend erweitert mit Taster, Schalter und so weiter. Aber die Basis ist eigentlich der TK80 gewesen, und hat den 76 entwickelt, 77 bereits die ersten Lehrer fortgebildet und ab 78 dann verkauft. Die verkaufte Version, da kommt ein Bild später. Das ist praktisch der einzige Prototyp, den habe ich letztes Jahr gefunden und zum ersten Mal ausgestellt. Vielleicht kann sich noch jemand erinnern, der letztes Jahr da war. Mein Schwiegervater hat sich gleich hingesetzt und gesagt, das ist schön und gut, was abkupfern aus Zeitdruck, aber selber machen es besser, weil das System, was man abkupfert, das ist nie das, was man eigentlich will. Es muss was Besseres geben. Und deswegen hat er den Profi 5 und Profi 50 entwickelt. Beides 8080-Systeme. Und das Schlimme in der Lehre, das ist nämlich das, was immer dahinter schwingt, wenn es einmal Bücher gibt, die gedruckt sind, dann kann man nichts mehr ändern. Ja, ein Industriegerät, das ist in einem Karton, in einem Kastall drin und da gibt es Stecker. Und wenn die Pins und die Steckanschlüsse gleich bleiben, kann ich innen drin die Hard- und Software ändern, wie ich will. Bei Büchern im Lehrbereich ist das nicht der Fall. Weil da kommt der Lehrer und sagt, ich will jetzt genau an dem Pin messen. Und da muss das Signal drauf sein. Und wir haben vor 5 Jahren immer noch Anrufe gehabt von Lehrern, die gesagt haben, warum können wir den Profi 5 nicht mehr kaufen? Ich habe versucht, seit 95 den tot zu machen, aber das ging nicht. Ja? Ich habe 95 Mikrocontroller-System entwickelt. Ja, ich habe Lehrer geschult und die haben alle gesagt, mei, toll, super, alles in einem Chip. Und das vom PC aus bedienen, oh, ganz toll. Ja, und dann habe ich gesagt, super, kauft es. Wir haben dann Mikrocomputer, den Profi 5. Das ist lehrtechnisch viel besser, didaktisch. Da kann ich nämlich sagen, das ist der Prozessor und das ist der Speicher und das ist das EEPROM. Da kann ich jedes Bauteil erklären. Dann habe ich mir gesagt, ja, das mache ich auch, eine halbe Stunde lang. Und dann sage ich, und das ist alles in einem Controller drin. Eine halbe Stunde, ein halbes Jahr. Na gut. Auf jeden Fall kam dann der Profi 5 und 50, die waren hardwaremäßig gleich, nur vom Äußeren, wenn wir sehen, gibt es noch ein paar Unterschiede. 83 kam dann die Vorentwicklung für das Nachfolgemodell mit 8085, das war der Profi 5E und 50E und für den Micro 80, der ist hier abgebildet. Der hat bereits einen Z80-Prozessor gehabt, konnte aber im Handwerk nicht untergebracht werden, weil die Führung gesagt hat, ein Z80, der hat ein paar tausend Befehle und der 8080 hat bloß 200. Das können wir unsere Lehrer nicht antun, die sind da komplett überfordert.
Nur 780 Euro. Und man das hätte war, die extra ja ignorieren können.
Genau, auf jeden Fall. 84 kam dann, genau, in Wikipedia habe ich was anderes reingeschrieben, aber ich habe inzwischen andere Quellen gefunden. Der Micro 80, der Profi 5E und der 50E. Das ist der 5E mit 8085 und der Z80 ist der Micro 80. Ich habe ehrlich gesagt immer mit dem am liebsten gearbeitet, aus einem einfachen Grund. Der ist bloß halb so groß und wenn man das Zeug spazieren fahren muss, auch bloß halb so schwer. Gut, der große Run von den Stückzahlen her kam 89. Da wurde der in die allgemeine Elektronikausbildung im Handwerk übernommen. Das heißt, jeder, der irgendwas im Bereich Elektronik gelernt hat, der hat sich ein Profi 5 als Bausatz zusammengebaut. Das heißt, er hat die Einzelteile gekriegt, die Platine, hat es Schritt für Schritt aufgebaut und nach jedem Schritt gab es entsprechende Prüfanweisungen und damit war es sozusagen fast unmöglich, den nicht zum Laufen zu bringen. Und falls doch einmal einer dabei war, der es nicht geschafft hat, dann wurde er kostenlos repariert. Ich glaube, das waren 4 Stück, hat er gesagt, und eine komplette Schule. Eine Schule in München, gut, der die Mikrocomputertechnik geschult hat, das war ein Mechaniker, der hat also Zerspannungstechnik gelernt gehabt und auf jeden Fall hat es der geschafft, dass von einem Kurs komplett alle Profi 5 nicht funktioniert haben. Die sind dann in Riem bei meinem Schwiegervater im Keller gesessen und er hat gesagt, das war ein lustiger Tag. Nach einem Tag hat jeder einen lauffähigen Profi 5 gehabt. Und der einer war dabei, der ist mit dem Moped versehentlich drüber gefahren, der hat dann einen neuen Geschenk gekriegt. Was sie dann über den Lehrer gesagt haben, das sage ich jetzt lieber nicht. Gut, das ging dann bis 95 und dann ist der aus der Förderung vom Wirtschaftsministerium rausgenommen worden. Das heißt, er ist in Deutschland im Prinzip langsam ausgelaufen. Nach 2000 haben wir die Profi 5 praktisch nur noch ins Ausland verkauft. Also Mexiko, Tunesien, ich habe versucht im Kopf rauszukriegen, weil ich habe nicht extra die Stücklisten angeschaut. Amerika haben wir was verkauft, nach China haben wir einen verkauft, aber nur einen. Indien, Pakistan, die Uni in Hanoi hat da ganze Kisten gekauft, 20 Stück. Also, aber 2011 habe ich das Geschäft eingestellt, weil wenn man zu viel Arbeit hat, dann sagt man, macht das, was man am liebsten macht, das sind bei mir Seminare halten. Und der Vertrieb von der Hardware Man muss irgendwann mal einen Schlussstrich machen. 2012 habe ich zum letzten Mal ein Mikro 80 eingesetzt. Das, was ich vorhin gesagt habe, so einen Tag mal für die Grundlagen. Bei einem großen Münchner Automobilhersteller. Werbung darf ich ja nicht machen. Gut, kommen wir zu den Geräten. Das ist also das Serienmodell. Davon sind auf jeden Fall mehr als 1000 Stück verkauft worden. 8080 basiert auf dem NEC TK80, hat aber zusätzlich auch noch eine Schaltung drin, die verhindert, dass bei Stromausfall der RAM-Speicher verloren geht. Das war nämlich die Vorgabe vom HPI, weil wenn ihr Prüfung habt und dann ist das Programm plötzlich weg, dann sagt jeder, ich habe es fehlerfrei eingeben und jetzt ist Prüfung vorbei und der Strom ist ausgefallen. Die Schaltung hat er sich auch patentieren lassen, wobei das ist relativ wenig, das war eine 4,5 Volt Batterie, so eine Flachbatterie, wie man es früher in die Taschenlampen gehabt hat und ein paar Transistoren und Widerstände. Der hat halt dann umgeschaltet und hat dann die Spannungsversorgung für das CMOS-RAM gemacht. Profi 5, Profi 50, das war praktisch die 8080 Eigenentwicklung in der Zage, also praktisch in so einem Blechgehäuse und oben die Platine hat man gesehen, also didaktisch ganz sinnvoll. Das hat der Schüler gekriegt und der Lehrer hat die Vollversion gehabt. Da war dann das Netzteil noch mit drin und viele Stecker hinten rausgeführt. Aber vom Inhalt her eigentlich genau das Gleiche. Die Display-Ansteuerung hier, das geht noch über IC-Grab. Danach kam der Profi 5E, E wie erweitert oder extended oder weiß ich selber nicht, muss ich mal nachfragen. Und Profi 50E, also 50 ist jetzt wieder die große Kiste. Und Profi 5E die kleine. Wesentlicher Unterschied, der 8085 ist nur noch ein IC, während da oben haben wir ja drei ICs beim 8080 für die Insider. Da hat man einen eigenen für Takt und einen für die Bustreibergeschichte gehabt. Und das, was hier die ganzen ICs waren für die Display-Ansteuerung, ist hier in einem Intersil-Baustein untergebracht. Des Weiteren hat er drei Parallel-Schnittstellen, der obere nur zwei. Aber da kommt später noch ein bisschen ein größeres Bild dazu. Eingabebedienung, Hexadezimal-Tastatur, beziehungsweise hier oben beim EZ80DIT hat man erst einmal binär eingegeben. Also alle Adressen und alle Daten binär und dann mit dem Schalter Übernahme. Und genauso hat man einen Befehl ausgeführt. Immer das Thema Ausbildung dahinter. Zu der Zeit hat man wirklich bitmäßig die Befehle zusammengepfriemelt. Das heißt, wenn ihr ein Move A, B gehabt habt, also zwei Register, Ziel- und Quellregister, dann ist jedes Register durch 3 Bit repräsentiert. Und wenn man sich dann die entsprechenden 3 Bit und die 3 Bit zusammenfriemelt, dann kann man daraus ein Byte generieren. Braucht es ja gar nicht, weil man hat ja die Bit eh einzeln eingeben können. Immer daran denken, in der Ausbildung, wenn eine Technik neu kommt, dann ist das erst einmal Voodoo-Wissen. Das heißt also, nur irgendwelche Spezialisten, die weit über allem schweben, die haben eine Ahnung davon und die können das entsprechend rüberbringen. Und wenn das Ganze mal eingefleischt ist da unten, jeder lötet sich einen zusammen, dann ist das Allgemeinwissen. Ja, und wenn man heute jemand fragt, 98% aller Menschen sagen, Computer überhaupt kein Problem, kenne ich mir voll aus. Die meinen damit, umeinander schieben. Ja, wie es dahinter ist, wie es funktioniert. Wissen trotzdem nicht viel mehr wie damals.
Wissen Sie es?
Beim PC nicht mehr.
Raspberry Pi, auch zum Beispiel.
Ja. Also bei mir, die Schnittstelle war eigentlich als Windows kam. Weil alles, was mit DOS war, der PC war komplett dokumentiert von IBM. Und alles, was DOS war, war auch gut dokumentiert. Das heißt, man konnte alles nachvollziehen. Und als Windows kam, gab es Funktionen, die nicht...
Format, F-Disk, noch irgendwas so riesig, das war nicht zu verstehen.
Gut.
Nicht zu verstehen.
Ja.
Aber Debug schon.
Genau, ja. Aber vielleicht noch ein wesentlicher Unterschied, der sich nicht nur in der Industrie vollzogen hat, sondern natürlich auch in der Lehre, auch wenn es ein bisschen langsamer geht. Zu der Zeit waren 90% der Kosten in der Hardware und vor allem der Entwicklungszeit. Das heißt also, die Bugs waren wirklich Hardware-Bugs. Während heutzutage im Prinzip nur noch die Software interessant ist und der Hardware, wenn es nicht funktioniert, wird es austauscht, der wird nicht repariert. Ja, beim Raspberry Pi brauche ich mich nicht hinsetzen und eine Stunde Fehler suchen, wenn der 35 Euro kostet.
Auch so was Hardware mit dem Bug im Chip-Design.
Ja, also wir haben natürlich auch heute nur Spezialisten, die Hardware verstehen müssen, die das entwickeln. Aber der Anwender selber oder der nur noch Anwendungssoftware schreibt, den interessiert die Hardware nicht mehr. Ist langsam, kein Problem, nehmen wir halt dann schnell an. Drehen wir an der Prozessor, an der Taktschraube. Gut, also das Ganze ist ein bisschen vereinfacht, dadurch, dass er 8085 ist, aber trotzdem immer noch kompatibel, wichtig für alles davor, damit auch die Bücher nicht neu gedruckt werden müssen. Die Lehrbücher sind in 5 Auflagen gedruckt worden. Wir haben irgendwann einmal zum Pflaumenverlag gesagt, schmeißt die Bücher weg, wir verkaufen nichts mehr, weil inzwischen gibt es ja Mikrocontroller. Dann hat der Pflaumenverlag gesagt, naja, wir müssen erst nur den Restbestand verkaufen und dann können wir überarbeiten. Dann hat er gesagt, wie viel haben wir im letzten Jahr verkauft? Das war vor 10 Jahren. Und sagt 20 Stück. Dann hat er gesagt, wie viele liegen nur auf Lager? 3000. Dann hat er gesagt, gut, dann müssen wir noch ein bisschen warten mit der Überarbeitung. Okay. Letztendlich der Mikro 80, der wurde von vielen Firmen verwendet für die Ausbildung. Ein großer Kunde war zum Beispiel Vorwerk. Ich habe selber in Seminaren verwendet bei BMW, bei Bayernwerk AG, bei den Stadtwerken München und bei ein paar mittelständischen Unternehmen. Und zwar wirklich von 86, na gut, ich habe erst 86 angefangen, aber im Prinzip seit 83 im Einsatz gewesen. 93, 30, also 30 Jahre lang. Okay, das ist der Überblick, damit man sieht, dass die Platinenfarbe sich durchaus geändert hat in der Zeit. Gut, Einsatz in Aus- und Weiterbildung. Lehrerfortbildung 75 am EZM mit dem EZ80 DIT. EZM gibt es nicht mehr, aber trotzdem habe ich das Elektroinnungszeichen dazu gesetzt. 78 kam offiziell der HPI-Fachlehrgang an über 300 Schulungsstätten. Dazu gab es das Buch Mikrocomputer. Und zwar für alle Lehrgänge beim HPI gab es immer Fachbuch, Arbeitsheft, Prüfungsaufgaben, Lösungen,
Lehrerhilfen,
Tabellen. Naja, geht auch richtig. Beim Computer gab es noch diese Tabellen, wo man praktisch die Befehle reingeschrieben hat. Also das, was der Assembler macht, hat man damals noch von Hand gemacht. Man schreibt sich einen Befehl, dann sucht man den Hexcode und schreibt ihn dazu.
Außer also, man tut Assembler, Kopf übersetzen, Hex eingeben.
Wenn du das schon im Kopf machst, bist du schon falsch in dem Workshop. Okay, ab 82 ist der Mikro 80 bei verschiedenen Lehrgängen eingesetzt worden und da gibt es zig Länder mehr. Also der Bausatz Profi 5 ist, weiß ich nicht, aber irgendwo hoch in die fünfstelligen Stückzahlen verkauft worden. Ist ja klar, wenn jeder Azubi den mitnehmen darf. Das ist auch der Grund, warum es den bei eBay gibt. Üblicherweise ohne die Zage, weil das war Extrakosten und nicht im Vollausbau. Das heißt, da hinten ist eine Schnittstelle, der Siemens SMP-Bus zum Beispiel, der ist in dem Bausatz nicht mit drin. Aber die paar Bauteile kann man nachrüsten. Geräte-Details, so hat der EZ80 DIT nackert ausgeschaut. Also sprich, das ist der TK80 von NEC. Ja, der sitzt hier drunter. Der Rest ist Zusatzgeschichte. Hinten die Anschlüsse und dann konnten wir oben zum Beispiel Schalter und Leuchtdioden anschließen für eine Ausgabe. Das hat damals gereicht. Später kamen AD-Wandler und solche Sachen dazu. Mikroprozessor 8080, 512 Byte RAM. Jemand, der viel Geld hatte, darf auf 1024 aufrüsten. Der Preis, schaut es bei Wikipedia nach, da habe ich eine Preisliste reinkopiert von 79. Da war er eh schon billig, ich glaube 1000 Mark oder so hat. 1 Kilobyte RAM. Gut, das war riesig als Betriebssystem. an 285 parallel eine Ausgabe und natürlich, das war noch dazu gehört, zusätzlich die Datensicherung, also, und Eingabe binär und hexadezimal. Also binär haben wir da oben, das heißt, eine 16-Bit-Adresse muss ich halt erst das High übernehmen, dann den Low-Teil übernehmen und dann die Daten einstellen, übernehmen und schon ist ein Befehl drin, ein 3-Byte. Gut, und wenn man das dann beherrscht, dann darf man auch die luxuriöse Eingabevariante wählen, 16 Hexzahlen und dann noch ein paar Funktionstasten. Im Prinzip vom Design her bereits ähnlich, wie es hinterher der Profi 5 ist. Die Tasten sind ein bisschen anders belegt. Also der Profi 5 oder Micro 80 ist ein bisschen einfacher zu bedienen. Gut, Profi 5, Profi 50, das ist der 5, das ist der 50er. Erkennt man daran nicht bloß, dass das I fehlt, da ist ein falsches Bild in Wikipedia drin. Entschuldigung. Sondern, dass da noch ein paar Schalter sind. Das heißt, da gab es einen für Einzelschritt- oder Automatikbetrieb und es gab einen Schalter für, ich glaube, Kassettenrekorder ein oder aus. Und das war nur die Aussteuerung dafür. Man konnte also die Daten über 5-polige DIN-Buchse speichern. 1 Kilobyte RAM, das war also schon Stand, Serienstand, also wurde schon mit 1 Kilobyte ausgeliefert. Und 2 Kilobyte ROM konnte man auf 4 Kilobyte erweitern. Und 8255, die serielle Schnittstelle wurde einfach über einen Port vom 8255 gemacht. Die Prozessoren haben wir damals Zeit gehabt, die haben wir halt dann ein- und ausgeschaltet, weil die Geschwindigkeit war ja nicht so hoch. Hat also eine parallele und eine serielle Schnittstelle bereitgestellt. Das heißt also, die Schulen haben sich dafür auch ein Terminal geleistet, zumindest für den Lehrer. Der konnte also dann über serielle Schnittstelle Tastatur anschließen und Bildschirm. Und im Monitorprogramm ist dann bereits drin gewesen Rückassembler, Kommunikationsprogramme für serielle Schnittstelle, Lesen, Schreiben, solche Sachen. Gut, Datensicherung ist auch wieder wichtig, aber die wurde dann bereits über Zero Power REM gemacht. Also die REMs, die eingebaute Lithium, kriegt sie überhaupt was?
Nein, eigentlich nicht mehr. Das stellen wir mal rüber.
Siehst du noch?
Also das ist blöd, dass ich nicht mache.
Ist doch gut, dass er im Aussatz ist.
Hoffentlich merkt das nicht, dass ich abgesteckt habe. Also das wurde bereits über diese RAM-Bausteine mit eingebauter Lithium-Batterie gemacht.
Ja.
Du wolltest schon die Batterie? Der hat sich abgeschaltet.
Prozessor 8080. Das heißt also Zusatz Buscontroller, Taktgenerator. Der Quad war 18 MHz, aber bevor er den Prozessor gekriegt hat, wurde er runtergeteilt auf 2. Das war damals so übliche Geschwindigkeiten. Weil ein schneller Speicher war teuer. Also so schneller als 400 Nanosekunden, da ist es mit dem Preis nach oben gegangen.
Also nicht nur Speicher, auch den Prozessorchip rauftreiben war auch teuer.
Stimmt, richtig. Und dem ist warm geworden dabei. Hat sich nicht viel geändert.
Bei Nuss nebenbei 8008, die Standardausführung war ein halbes Megahertz und die Spezialversion Select ausgewählte war 0,8 MHz. Ah, und das Ding hat dann auch noch 10 Taktzyklen pro Speicherzyklus gebraucht. Also. Ah, ja. Die 2 MHz da waren, glaube ich, auch schnell.
Stimmt schon. Naja, schnell schalten heißt weniger Verlustleistung, weniger dynamische. Gut. 8 Funktionstasten für die, die im Workshop waren. Man kann sich durch den Speicher durchblättern, Dekrement und setzen, rauf, runter. Man kann einen Speicherwert ändern, man kann eine Adresse auswählen, man kann sich die Register anschauen, man kann einen Warmstart machen und die Tasten da oben weiß ich nicht. Die sind nämlich beim Profi 5e anders beschriftet, das weiß ich. Das ist Go, das ist ein Automatikbetrieb und ich glaube, da habe ich, das haben wir die Deckel ausgegangen, da habe ich falsch gemacht. Weil da können eigentlich andere hier. Na? klingt da wieder. Die modernen Rechner sind auch nicht besser wie die alten. Okay. 7-Segment-Anzeige, das heißt also im Prinzip 8 Byte werden gemultiplext auf eine 7-Segment-Anzeige gegeben. Man konnte also direkt jedes einzelne Stricherl, jede Leuchtdiode ansteuern. Also nicht nur Hexzahlen darstellen, sondern auch beliebige Symbole selber kreieren. Was haben wir sonst noch? Das waren die Schalter, die vorher so klein waren. Also Automatik und Schrittbetrieb. War früher, jetzt überlege ich, ach Gott, das wollte ich jetzt mal wieder machen. Da gab es Unterschiede in der Abarbeitung. Das muss ich nachlesen, das weiß ich nicht mehr. Einmal ging es über Software und einmal über Hardware hintergehabt. Kassette ein, aus und gut aussteuern war natürlich anonymig. Das heißt, wenn es hier blinkt hat, dann hat man gewusst, dass der Kassettenrekorder laute Töne bringt und wenn es nicht geblinkt hat, dann halt nicht. Also im Prinzip war das ein einfacher MFM-Verfahren. Das heißt also 0 und 1, zwei verschiedene Frequenzen und die sind rausgeschoben worden und wieder zurück. Man konnte fast unendlich viele Programme auf so einer Kassette speichern. Einfach deswegen, weil die Programme meistens weiter als 10 oder 20 Byte gehabt haben. Und man konnte sich jedes beliebige Programm wieder zurückladen, weil jedes Programm hat eine Nummer bekommen. Aber das hieß natürlich nicht schneller Vorlauf, sondern eventuell eine Dreiviertelstunde warten. Also hat man natürlich eher wenig Programme auf der Kassette geladen. Von hinten, nicht nur Computer sind von hinten besonders interessant, da sieht man nämlich die Steckerports und da sehen wir schon, bei den 8255, da gab es zwei Bausteine, jeder hat drei Ports, das heißt, einer von den Ports war frei verfügbar, also alle drei waren frei verfügbar für den Anwender und beim anderen hat das System schon mitgespuckt. Und auf denen, die hier rausgehen, ist auch teilweise Kassettenrekorder-Signale drauf, deswegen konnte man die auch ein- und ausschalten. War jetzt nicht ganz so befriedigend, weil wenn jemand das vergessen hat, dann hat er eventuell sein Programm damit etwas gestört. Druckerschnittstelle, Drucker waren damals üblicherweise seriell, 110, 300, 600 Bit. Und da haben wir noch ein Interrupt. Das heißt also, das ist Masse und da oben ist ein Interrupt-Eingang, das heißt, man konnte über Kabel einen Interrupt auslösen. Das ist wichtig für die Steuerungstechnik. Mal schauen, dass ich mit der Zeit hinkomme. Profi 5E, also die Variante mit dem 8085. Hat 2 Kilobyte, konnte man auf 6 Kilobyte aufrüsten, also theoretisch auf 64 und man konnte auch CPM drauf laufen lassen, weil der hat nämlich da hinten einen SMP-Bus gehabt. Aber wurde in der Ausbildung nie benutzt. 8 bzw. 16 Kilobyte ROM, das sind zwei Steckplätze, Monitorprogramm, bzw. beim Bausatz steckt hier das MCF-Programm drin, das ist das Testprogramm beim Aufbau der einzelnen Schritte. Aber es hat natürlich mit dazu gepasst. Also die 8 Kilobyte waren nie voll. Und dann gab es noch ein zweites, da ist zum Beispiel entweder Datentransfer oder Assembler drin gewesen. Gab es also verschiedene Zusatzprogramme. 3, 8255 und damit hat man 2 für den Anwender gehabt, frei verfügbar, ohne dass sich was gestört hat und einer für Tastatur, Anzeige für System. Gut. Von hinten gesehen sehen wir jetzt 2x3 Port. Dann haben wir hier DIL-Schalter, das heißt, da kann ich verschiedene Einstellungen machen, wie Geschwindigkeit von der seriellen Schnittstelle oder Autostart auf Adresse 0 oder auf Adresse 2000, also im zweiten EPROM oder Pegel- oder Flankengesteuerter Interrupt oder solche Geschichten. Steht im Bedienungshandbuch. Habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Doch, heute aber davor schon lange nicht mehr. Das ist wieder die Interrupt-Geschichte und das ist dann der SMP-Bus, der rausgeführt ist. Auch weiterhin ein Kassetteninterface. Datensicherung Zero Power. Profi 5i Bausatz. 87 war das, glaube ich. Haben wir vorhin gehabt. Also, das ist die Aufbauanleitung. Das ist die Bedienungsanleitung, das ist die Schachtel, wo die ICs und die Tasten und die Platine und so weiter drin sind. Und später gab es sogar noch eine CD-ROM dazu, als Add-on sozusagen. die Diskette, die drin lag, die ist jetzt auch später dazukommendes Entwicklungssystem am PC. Das heißt, Editor, Entwicklung, Assemblierung, Download über die serielle Schnittstelle. Wichtig, Bausatz mit Aufbaugarantie. Wenn ihn jemand nicht zum Laufen bringt, kostenlose Reparatur. Das gilt auch heute noch. Aber ich denke, außer mir hat keiner mehr einen Bausatz. Also einen nicht angetasteten. Gut, der Micro 80. Der Vorteil vom Z80-Prozessor ist nicht bloß, dass er vor allem entsprechende Befehle der Steuerungstechnik hat, weil da hat die Industrie drauf gepocht. Die hat gesagt, wir nehmen heute nicht den 8080 her. Wir haben moderne Controller, das zu einer Zeit, da gab es auch schon 8051. Ich muss sehen, dass ich einzelne Leitungen ausschalten kann, invertieren. Sowas ist interessant. Das entspricht nämlich der Steuerungstechnik, die ich draußen habe. Ja, einen Motor einschalten oder invertieren, ein, aus, solche Geschichten. Aber gleichzeitig für die Lehre natürlich 8080 kompatibel. Man konnte also mit den 8080 Befehlen weiterarbeiten. 3 Kilobyte RAM, 8 Kilobyte ROM. Ihr habt jetzt zweimal 8055, einmal für den Anwender, das ist der obere Steckplatz, und einmal für das System. Und zusätzlich den Z80 Pio, damit man auch eine andere Art der Hardware-Adressierung lernen kann. Der geht dann auf den unteren, auf die Unterstiftleiste. Serielle Schnittstelle optional. Die ersten hatten optional eine verbaut von hinten her. Und der da draußen liegt, der hat den extern. Das ist dann eine spätere Lösung gewesen. Also den hinteren gab es nicht mehr, den IC. Das ist das Problem in der Lehre. Wenn ich mal 20, 30 Jahre lang etwas verkaufe, habe ich wirklich Probleme, dass ich Bausteine kriege. Ja, so ein einfacher Operationsverstärker, der mal 30 Pfennig kostet hat, den haben wir zuletzt für 15 Euro aus Amerika gekauft. Das habe ich noch erst nicht und keiner will es haben. Nein, das ist, da zahlt man halt die Lagerkosten, das wisst ihr selber. Der hat noch ein CTC drauf gehabt, Timer Counter, und na, das sind normale RAMs, aber im Prinzip haben wir die austauschen können gegen die Zero Power. Und voll softwarekompatibel, das heißt, im Monitorprogramm gab es die gleichen Routinen, aber unter den gleichen Einsprungadressen. Man musste das Programm nicht ändern. Das Einzige, was ein bisschen anders war, waren die Geschwindigkeiten von der seriellen Schnittstelle. Die waren schon ein bisschen schneller. Haben wir jetzt natürlich, aber ich glaube 2.4 oder 4.8 sogar. Upsa. Genau, da haben wir so ein System, wie es auch draußen steht. Da gibt es einen Verbindungskasten, da kann man verschiedene andere Geräte anschließen, die ursprünglich für den Profi 5 entwickelt wurden. Ja, bevor man jetzt alles nochmal neu macht, hat man gesagt, dann verkauft man einfach nur das Verbindungskasten und da funktionieren verschiedene andere Geräte. Das ist eine serielle Schnittstelle, die auf Basis von einer Erweiterungsplatine von einem Mikrocontroller, der erst 1995 entwickelt wurde, sozusagen schnell gestrickt wurde, in kleinen Stückzahlen. Und das Netzgerät dazu, da gibt es auch verschiedene, das reicht mit 5 Volt. Der 8080, der hat nur 3 Spannungen gehabt, wobei 5 und 12 Volt wurden von außen zugeführt und die minus 12 hat er auf der Platine gemacht. Ebenso der IZ80-DIT. Gut, Software, Monitorprogramm, haben wir schon was darüber gesprochen, System, eigene Unterprogramme, die stecken Monitor drin, Profi 5 Zeilenassembler, der kam 95, ne, Entschuldigung, das stimmt nicht, der kam 87, 88 habe ich den programmiert. Das Entwicklungssystem kam dann 95. Was steckt da dahinter? Also Monitorprogramm, da springt der Z80 oder 8080 hin, nämlich auf die Adresse 0 und dann geht erst einmal die Verwaltung der Schnittstellen, Tastatur, Bildschirm, also Display, diese Zeile. Und ab 8000 haben wir RAM und ganz oben gibt es noch ein paar RAM-Zellen, die das System verwendet, beziehungsweise der Stapel, das Deck. Systemeigene Unterprogramme. Ich tue jetzt nicht alle der Reihe nach auflisten, aber es gibt verschiedene Zeitprogramme, die logischerweise für die Schnittstelle schon mit drin sind. Serielle Schnittstelle, senden, empfangen, von einzelnen Byte oder von Blöcken und solchen Dingen. Anzeige von Daten- und Adressregistern. Das heißt also, die ganzen Register und Adressen und Akku, was im Prozessor drin verwendet wird, ist praktisch virtuell noch einmal verwaltet vom Betriebssystem. Und wenn das Betriebssystem arbeitet, stehen andere Daten drin, als wenn der Anwender arbeitet. Und die Ausgabe davon, das steckt auch schon mit dem Monitorprogramm, kann der Anwender selber aufrufen. Zum Beispiel einen Akku anzeigen. Textausgabe im Display. Ich kann sagen, gib mir 4 Byte im Display aus, jeweils 2 Stellen. Oder ich kann wirklich jede einzelne 7-Segment-Anzeige ansteuern. Dann gibt es Zahlenumwandlung, Hex in BCD und Binär und Dezimal, solche Geschichten. Eingaberoutinen, Tastenabfragen. Genau. Und der Zeilenassembler im EEPROM habe ich Gott sei Dank noch einen alten Screenshot gefunden, aber das Programm gibt es schon. Ne? Der Clou ist, dass der bloß 800 Hexbyte gehabt hat. Das heißt, die Hälfte davon sind schon in Texten gewesen. Und ihr wisst selber, wer sowas einmal programmiert hat, wenn ich halt 3 Byte unterbringe, 3 Hex, 3 ASCII-Zeichen, dann muss ich irgendwo Ende sagen und dann kommen die nächsten 2 oder 3. So, das habe ich einfach so gemacht, weil mir der Platz ausgegangen ist. Ich habe immer das oberste Bit gesetzt und dann war das der erste Buchstabe von einem Befehl. Und damit haben wir die Trennzeichen gespart. Weil bei 200 Befehlen sind es 200 Byte. Ja, und das oberste Bit wird dann nicht verwendet, wenn ich bloß ASCII habe. Aber damals haben wir noch mehr Zeit gehabt zum Programmieren. Für 800 Byte habe ich, weiß ich nicht, ein paar Wochen waren es schon. Der Clou war also, Terminal anschließen, dann habe ich eingegeben A8000, also angelehnt an einen normalen Debugger, DNT oder wie er geheißen hat. Dann kam vorne die 8000, also oben erst einmal der Text, dann kam vorne 8000 und dann ist der Cursor hier zum Mnemonik gesprungen. Und wenn ich jetzt hier mein Opcode als Text eingegeben habe, kam entweder eine Fehlermeldung oder er hat vorne ergänzt den Hexcode. Und das Ganze ohne irgendwelche Steuerzeichen, das heißt nur mit Carriage Return, Line Feed und Backspace. Also auch nicht so ganz einfach, aber bei der langsamen Geschwindigkeit von der Datenleitung hat man das eh nicht gemerkt, woran es so langsam geht. Gut, wenn man einen Punkt eingeben hat, dann war man wieder draußen. Editor, Assembler, Download, spezifische Hilfe, lauffähig unter DOS. War also 80, tabellenorientierter Assembler, der kann 80, 80, 85, Z80, 80, 86. Und es ist auch ein Programm dabei, wo man sich selber seinen Prozessor generieren kann. Wir haben natürlich das entsprechend so verkauft, dass das passende zum Profi 5 und zum Pico 80 passt hat. Gut. Und damit, letzte Seite, zusätzliche Hardware. Für die HPI-Kurse gab es mehrere Platinen, unter anderem einen AD-DA-Wandler. Eine Ausgabeeinheit haben wir schon gesehen, Schalter und Leuchtdioden. Der Manfred Kuderer von der Gewerbeschule Aalen, der hat schon relativ früh mit Robotersteuerung angefangen. Der hat sich dafür eine Schnittstelleneinheit gebaut. Die haben wir auch mit aufgenommen. Das heißt also im Prinzip Treiberschaltungen für die Ports und auch die Möglichkeit, größere Ströme bei größeren Spannungen, also 24 Volt, zu steuern. Programmiergerät gibt es auch. Genau. Und hätte ich nur ein paar andere Sachen gefunden, hätte ich nur mehr Bilder gemacht. Also es gibt nur deutlich mehr. Bloß wenn ich jetzt da eine Liste machen mit Text, das ist langweilig. Super, und damit sind wir am Ende. Wenn nur jemand Fragen hat, darf er die gerne stellen. Ja?
Darf denn das Gerät etwa gekostet, der Profi 5e zum Beispiel?
Also im Vollausbau hat er unter 2000 Euro gekostet. Ich glaube 1600 oder 1800, musst du nachschauen.
Also nichts so verkauft weiter.
Nein.
D-Mark,
Entschuldigung, ja, D-Mark. Es hängt da immer von der Zeit ab. In Wikipedia habe ich von 79 die Preisliste vom EZ80 DIT reingestellt. Der lag, glaube ich, bei 2,7 oder so. Das merkt man schon nicht, dass der wäre. Der Bausatz am Plus hat 300 Mark gekostet. Aber das lag vor allem daran, dass einfach die die Bauteilpreise runtergegangen sind, nicht, dass das Blechgehäuse gefehlt hat. Und den Mikro 80, den gab es als, auch als Bausatz, der lag auch um die 240 oder 260 D-Mark. Vor 15 Jahren, vor 10 Jahren. Ja.
Gut. Was waren denn so die kuriosesten Anwendungen für den Platzmacher? Was damit machen?
Ja, ja. Also kurios habe ich vorhin erzählt, wir haben einen Räder gehabt, der hat recht viele von denen gekauft. Und dann haben wir auch mal gefragt, was er damit macht. Da hat er gesagt, das ist die billigste Variante, seine Schiffe auszutarieren. Er hat rechts und links einen Sensor, der liefert ihm ein Signal, ob wir rechts oder links kippen. Theoretisch wird einer reichen. Aber die hat er an sein Mikro angeschlossen. Und dann hat er einfach nur einen Strich, der läuft hin und her. Und wenn er in der Mitte ist, ist alles richtig tariert. Und dann hat er die gleiche Variante, etwas größere Kiste von Siemens, hätte 120 oder 150.000 Mark kostet, hätten die extra entwickelt. Er hat die Kisten gekauft, die Mikros, und hat sich, oh, Entschuldigung, die Software selber gespielt. Ausschalten, Entschuldigung. Okay, aber an sich ist es jetzt nicht das Industriegerät. Ja, es ist wirklich auf Schulung, auf Aus- und Weiterbildung abgelegt.
Wie früh die Stückzahl noch ungefähr rauskommen, wie viele Schüler schafft man damit?
Also ich habe meinen Schwiegervater gefragt, der hat gesagt, keine Ahnung. Er hat gesagt, das waren sicher 1.000 oder 2.000. Dann hat meine Schwiegermutter gesagt, nein, das waren schon mehr. Wir haben ja teilweise 60 Packern am Tag weggefahren. Ja, okay. Also einfach einmal hochrechnen. Wir haben 300 Schulungsstätten beliefert. Ein Kurs hat normalerweise 8 oder 16 Leute gehabt. Das heißt, über 10 oder 15 Jahre, ich sage mal, im fünfstelligen Bereich deutlich über 10.000. Okay. Das, was ich genau weiß, vom EZ80 DIT sind gute 1.000 verkauft worden. Und was ich gestern noch gefunden habe, vom Mikro 80, im ersten Jahr, 84 oder 85, 2.200. Also als er neu auf den Markt kam. Das ist normalerweise super, weil es geht immer erst einmal langsam hoch, bis es rumspricht, dass es was gibt.
Ja. Wie ist denn die Ausbildung dann weitergegangen in den Kammern oder in der IHK? Auf was sind denn die dann gesprungen?
Da läuft nicht IHK, Handwerk.
Das ist Handwerk.
Genau, Handwerkskammer. Inzwischen ist es relativ einfach. In Deutschland wird seit 20 Jahren an der Bildung immer mehr gespart. Das heißt, das Wirtschaftsministerium fährt die Förderung runter. Die Lehrpläne werden so schwammig geschrieben, damit sich jeder was raussuchen kann. Der Hintergrund ist ganz einfach. Vor 25 Jahren wurde vom Ministerium vorgeschrieben, das und das und das muss geschult werden, dazu brauchen wir die und die und die Hardware. Dann hat sich der Lehrer hingesetzt und hat gesagt, ich brauche die und die Mittel. Wenn ich das Ganze schwammig mache, dann sagt er, du musst dir was anderes einfallen lassen, das ist zu teuer. Ja, also im Prinzip wird das...
Das geht bis auf die Entscheidungsebene Lehrer runter oder Schule?
Ja, klar.
Dass sie dann sagen, ich nehme es... Du im Millenario oder wie auch
immer. Ich meine, dieses Problem haben wir überall in der Lehre. Ja, in der Schule. Ich meine, G8, G9 ist genau die gleiche Geschichte. Ja, was macht der Lehrer? Die einen, die sind hergegangen, haben gesagt, ich mache das, was ich früher in G9 auch gemacht habe. Dann sind die Schüler überlastet, weil es nämlich voll gedonnert werden und nichts mehr kapieren. Weil wenn man mehr Wissen bekommt, heißt es, dass man sich weniger merkt. Warum? Weil im Lehrplan drinsteht, von den 5 Aufgaben, die früher vorgeschrieben waren, suche dir beispielshaft 2 Aufgaben raus. So, was macht der Lehrer? Jeder macht es anders. Der eine sagt, ich mache das, was ich schon immer gemacht habe, was natürlich dann Stress bei den Schülern bringt, weil er nämlich weiter seine 5 Aufgaben macht und mit seinem Stoff nicht durchkommt. Und der andere sagt, naja, was suchen wir raus? Der eine sucht sich das Einfache, der andere das Schwierige. Also es ist nicht unbedingt sinnvoll, weil wenn ich eine Ausbildung habe, ist es immer wichtig, dass ich möglichst einen vergleichbaren Abschluss bekomme. Und das haben wir. Aber das ist ein anderes Thema, aber es gehört auch mit dazu.
Und die Verlagerung 90% Software und 10% Hardware hat dann auch nochmal dazu beigetragen?
Nein, sagen wir mal so. Bei uns in Deutschland ist so, dass in den 90er Jahren Computerlehrplätze abgeschafft wurden. Ende der 90er, weil man gesagt hat, wir stellen einen PC hin, damit können wir alles machen. Wir haben die Geräte von 2000 bis 2010 fachlos ins Ausland verkauft. Nicht mehr in Deutschland. Ja, im Ausland, die haben gesagt, super. Die Vietnamesen haben gesagt, Da habe ich gesagt, ja, wir haben es, Klaum Verlag macht nur Englisch, Deutsch und Spanisch. Dann habe ich gesagt, ja super, schickt es in Deutsch. Dann habe ich gesagt, wieso nach Vietnam in Deutsch? Ja, ganz klar. Wir haben so viele Lehrer, die früher in der DDR ausgebildet wurden. Die übersetzen das dann schon. Nein. Ein Lehrer hat mich mal angerufen, der hat das 4C-Buch auf Spanisch übersetzt. Der war aus Dresden und der hat in Mexiko gelebt und hat dort Azubis ausgebildet und haben ihm gesagt, das gibt es auf Spanisch. Und er hat gesagt, jetzt ist es spät.
Okay. Haben Sie mal mit dem MFA gearbeitet?
Ja, ist ein tolles
Ding. Im Vergleich zu Ihrem Rechner?
Es ist eine andere Philosophie. Also ich kann nicht hergehen und sagen, der eine Rechner ist besser oder schlechter als der andere. Die Philosophie, die vor allem beim Bausatz dahinter steckt, ist diesen ganzen Weg durchzuziehen. Das heißt also vom Grundverständnis der Bauteile über das selber Zusammenbauen, das Prüfen und Testen der Schaltungen bis zum fertigen Produkt und danach das Programmieren und damit das Wissen nicht verloren geht, nur dies mit heimnehmen und weiter dran arbeiten.
Ja, da, Sie reden jetzt vom MFA?
Nein, vom Profi 5. Und beim MFA, das ist natürlich ein super Gerät, aber das bleibt in der Schule.
Aber die haben die auch selber gemacht, die Lehrlinge oder die Auszubildenden. Die haben die benötigt.
Ja gut, aber die haben es halt mit heimnehmen dürfen. Wir hätten es gern. Aber da waren die Kosten zu hoch. Aha. Also da war immer der Ansatz, möglichst kostengünstig. Ja, es ist nicht so, dass in der Lehre immer das Teuerste das Beste ist. Man kann manchmal mit, sagen wir mal, reduzierten Kosten durchaus auch was erreichen. Das, was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde, dass wir in verschiedenen Bereichen absolut unterschiedliche Systeme haben, die aber irgendwo sehr ähnlich sind. Also wenn man bei der Bundespost nachschaut zum Beispiel, die haben den NDR, glaube ich, gehabt, NDR-Kleinkompüter. Also es gab ja an die 15 oder 20 oder 50 Systeme, ja, was ist besser, mit dem Z80 drin. Und da sind viele in der Lehre umgesetzt worden.
Es gab nahezu unendlich viele Kits. Also ich habe keine Ahnung, wenn du sagst, ich weiß es besser, wie viel es gab. Ich bin ein Fan von dem Zeug, erklärter Fan, lieber als alles andere. Und ich entdecke jeden Tag neue. Und zwar alte oder auch relativ neue. Ja. Und was mir am Profi 5 bzw. deine Mikros so fasziniert hat, ist, dass ihr das wirklich so lange gemacht habt. Und es auch so lange kontinuierlich in der Lehre eingesetzt worden ist. Gerade wenn man denkt, wie oft die Elektrotechnikberufe hin und her geschubst wurden, teilweise jedes Jahr neu benamst wurden, weil sie irgendein Komma geändert haben und war schon was kein Elektroniker, sondern Elektronik mit der. Oder sondern ich kann die ganzen Namen nicht mehr beibringen. Ja, das war so ganz schlimm. Und das war eine Konstante in der Ausbildung und vor allen Dingen immer, nicht wertend, aber immer am unteren Ende des Ausbildungs, also der einfache Handwerkselektriker-Lehrling ist damit in Berührung gekommen. Der einfache Nachrichtentechniker, nicht der, der von der Uni runterkommt. Und damit wurde ganz, ganz großes Grundwissen in Deutschland geregt. Wir haben ganz normale Elektriker, die bereits in den Ende der 80er, Anfang der 90er verstanden haben, was ein Mikroprozessor ist. Deswegen war die Einführung von speicherprogrammierbaren Steuerungen für den Haushaltsbereich, also typisch Siemens Logo, so einfach in Deutschland. Es ist in anderen Ländern um Jahre verzögert worden und hat nicht geklappt. Nur in Deutschland, in Österreich und in Holland ist es so problemlos gegangen, weil eben die Hauselektriker schon mal was von einem Mikroprozessor gehört haben. Ja, also man kann nur wieder sagen, das ist ein Stück deutsches Bildungssystem, wie es besser nicht sein kann. Aber gut, ich bin auch Fan von sowas. Das ist jetzt meine Meinung.
Okay, super. Wie weit habe ich überzogen?
Du bist in der dritten Überziehungsphase, wenn ich reinkomme. Die erste, die ignoriere ich, die zweite schaue ich da vorne durch und die dritte sitze dann hier und schaue los. Aber ich habe im Moment kein Problem damit, weil alles, was du länger redest, geht die noch ab. Und solange ihr friedlich hier drin sitzt, kann es nicht schlimm sein. Jetzt möchte ich eine Frage noch hier an die Versammelten stellen. Wer würde sich so ein Kit jetzt sofort wieder kaufen, wenn wir das hier in einem Tütchen hätten? Für, was war der letzte Verkaufspreis?
260 oder
200, so. Sagen wir 200 Euro. Wer würde die sofort hinlegen, um so ein Tütchen mit allen Teilen zu kriegen? Und wie gesagt, diese, ich weiß nicht, ob es gezeigt hat, diese unheimliche Menge an Doku. Hände hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wären schon 6 oder 7 Kids. Magst nicht wieder mit der Produktion anfangen.
Weißt du, was das Problem ist?
Ja, ich weiß, die
der
Teile.
Der Display.
Das ist, ach ja, hast du das geschildert, den Display-Baustein?
Ja, ich habe.
Ich weiß nicht, wenn ihr euch mit alten Intel-Zeug beschäftigt oder überhaupt mit allem, schaut, dass ihr einen Intel-Bauteile-Katalog oder Siemens-Katalog von ungefähr 78 bis 84 findet. Es gab dermaßen scheiß perverse Intel-Bausteine für wirklich jede Sonderaufgabe, wie diesen Display-Controller. Es gab kleine Tastaturkontrolle für Hex-Tastaturen, für große Tastaturen, auch mit N-Key-Rollover. Es gab sogar einen AES-Baustein für 8080. Also wenn wir heute von irgendwas Encrypted BIOS-Scheiße daher reden, ich halte nichts von dem Zeug, deswegen diese Wortwahl. Aber wenn wir davon was reden, hey, das gab es bereits als Baustein zum Einbauen in die Hardware 1977. Und der Intel-Katalog, der hat so viele Bauteile wie keine andere Firma. Der nächste, der rankommt, ist Motorola. Motorola hat auch noch sehr viele Spezialbausteine gehabt. Aber Intel ist der absolute König. MOS 6502 und Zilog Z80, das waren immer nur Lasmi-Amit-Firmen. Die haben an I.O.-Bausteinen nur das absolut Notwendige gebaut. Intel und Motorola, aber ganz speziell Intel, hat wirklich I.O.-Bausteine für jeden Zweck. Und da sind natürlich so Sachen wie der Display-Controller drin, die heute wirklich nicht mehr gebaut werden. Könnte man aber inzwischen durch speicherresident programmierbare FPGAs in DIL-Design ersetzen.
Wir haben ja zwei Varianten. Falls
du 100 Mal mehr Platz brauchst, willst du, was du brauchst?
Ha?
Falls du 100 Mal mehr Platz willst, was du brauchst?
Nein.
Kannst du das mit dem CPLD machen?
Ja, meine ich CPLD, beziehungsweise es gibt ja jetzt so magnetospeicherbare, da kriegst du selbst das schlimmste Design da rein, was das Ganze genauso macht. Also wir können schon Ersatzbausteine uns überlegen. Also, ich denk noch mal nach.
Ich bin mir sicher, dass ich irgendwo im Keller nur Kisten mit 20 Leerplatinen finde. Vielleicht sind es auch 50. Ich schick's dir.
Nein. Hey, Leute, was haltet ihr davon? Wir machen nächstes Jahr die Steigerung zum Einsteigerkurs. Wir machen einen Lötkurs. Wir kriegen vielleicht für 5, 6, 7 so Baugruppen, kriegen wir die Teile vielleicht noch zusammen, oder? Schauen wir mal. Und dann machen wir einen Lötkurs hier am VCF, Originalprofi 5 runterlöten.
Aber dann der Vollenkurs damit.
Ich habe von der Vergangenheit gebraucht.
Heutzutage macht man Arduino, der ist übrigens auch schon 10 Jahre alt.
Ja, aber dazu zwei Sachen. Ein Arduino, ist kein Rechner. Ein Arduino ist nichts anderes als ein AVR auf einer Pinout-Platine draufgenagelt. Das hier ist ein Rechner mit RAM, ROM, I.O., Display, Tastatur. Das ist das, was die Coolness von einem Arduino unterscheidet.
Aber es ist unglaublich, was mit diesem Arduino gerade
ist. Nee, es ist ein Rechner. Was du alles mit dem Rechner machen kannst, ist Rechner. Ja, aber es ist einfach nicht so cool, wie vor einem Kit zu sitzen und Kinder zu machen. Und ansonsten gibt es auch was, und jetzt muss ich was sagen, gegen meine Überzeugung, schaut euch die 8048er an. Erstens, ich hasse 8048. Eine CPU, die 6-mal auf dasselbe Byte zugreift, bevor es reinholt, ist nichts. Das heißt, es ist die 51, aber es ist dieselbe Scheiße. Aber ganz im Ernst, da gibt es so viele schöne Varianten, auch inzwischen mit Flash und so weiter, alles wie Arduino, super Entwicklungsumgebungen, aber es gibt auch noch Varianten, die mit neuem Flash und so weiter PIN-kompatibel zum Original 8748 ist. Das heißt, du kannst damit Schaltungen aufbauen wie damals. Und wenn man jetzt noch dazu weiß, dass der Philips G7000, also die Odyssey 2, glaube ich, hieß er in Amerika, dieses Videospiel mit der Folientastatur und den Modulen, hat als Prozessor eine 8048. Das heißt, man kann mit dem Ding was machen. So blöd ist er nicht. Ja? Hat zwar den beschissensten Assembler-Code aller Zeiten, die beschissenste Ausführungsmaschine aller Zeiten und außerdem ist es von Intel, aber man kann was mitmachen und es ist voll Retro. Nein, es ist nicht Retro, sondern es ist wie Original. Ja? Drum sage ich immer, es muss nicht Arduino sein. Übrigens, ich bin nicht gegen AVR. Ich habe eine ganze Reihe Sachen mit AVR schon gebastelt und man kann mit AVR cool
basteln. Es gibt da einfach zwei Platinen, die ich nicht mag. Die eine ist Raspberry Stern, was immer da drin ist, und das andere irgendwo Stern, Arduino Stern. Ja, die habe ich einfach, weil da so viel rumgehypt wird, da geht mir's. Da bin ich der grumpy old man, der rumschimpft.
Aber es ist schön, dass junge Leute wieder basteln.
Ja, da bin ich auch. Das finde ich auch geil. Aber ich habe die Angst, dass diese ganzen Macs und sonst was im Moment das sowas überreizen, dass da die Leute zu schnell wieder fallen lassen. Weil du musst halt wie bei jedem Thema, du musst ja die Zeit nehmen, was zu lernen. Weil Spaß macht es nur, wenn du es kannst, und können tust du es nur, wenn du es übst. Ja? Aber überlegen wir mal, vielleicht kriegen wir 5, 6 Kids hin und machen dann nächstes Jahr den Mega Löten wie 2000 oder nee, Löten wie 1985. Ich habe noch ein paar Rollen bleihaltiges Brot und wir ziehen das voll durch. Und zwar, wir nehmen dann das dicke Elektrikerlot mit dem Kolophonium innen drin, damit es so richtig stinkt.
Aber dann musst du nicht. Du, pass auf, noch ein Hinweis zu deiner Literatur, zu deinen Intel-Geschichten.
Ja.
Es gibt für ein SDK85, das ist das Intel-Entwicklungssystem, gibt es zwei Bücher, die sind neu aufgelegt worden. Die kamen 76 raus, die werden bei eBay für 40 Euro verkauft, die gibt es im Buchhandel druckfrisch für 9,95. Und die sind super, das sind so dicke Schinken. Und da ist sowohl Software als auch Hardware ganz toll beschrieben.
Das ist jetzt Profi 5. Wie schaut es eigentlich mit den Mikros aus? Da müssten doch alle Teile noch zu kriegen sein. Da war doch nur Z80 drauf.
Nein, das ist der gleiche Display.
Ah, da ist der Display auch drauf. Oh, okay. Aber den müsste man ja eigentlich auch irgendwo ein bisschen ersetzen. Genau. Vielleicht kann man das ein bisschen modifizieren und mir länger neue Serie. Das VCF Profi 5.
Ich gehe mal in den Keller und schaue mal.
Also, ich bitte um einen ganz großen Applaus. Extra lang, wenn wir Kick haben wollen.
Das war jetzt die vierte,
danke,
die vierte Überziehung.
Ja, und ist bei schon. Und er hat noch nicht gemeckert.
Du, wieso auch?
Es geht ja immer noch um 80er Prozessoren, oder?
Und er macht nächstes Jahr einfach weiter, wenn er nicht fertig wird.
Okay. Das tut er doch sowieso. Das ist ja inzwischen schon die dritte Iteration von einer Ausgabe, was mal auf eine angelegt war, also angedacht war ganz am Anfang. Dann nach dem ersten Reden hieß es, ja, dann machen wir doch eine und Ausgabe erstmal getrennt. Ja, die Ausgabe braucht ja zwei Teile. Dann fangen wir im dritten Teil mit der Eingabe an. Wir haben Hoffnung, dass wir jetzt was über Eingabe hören, wenn wir hier durchgelüftet haben. Wir wissen aber auch jetzt schon, zumindest aus dem, was ich per Mail gekriegt habe, dass es diesmal nicht endgültig beschieden wird. Er hat noch Ideen fürs nächste Jahr, also es geht weiter.
Okay. Genau, danke. Ja, freilich. Mache ich doch gern.